und herzlich willkommen zur mittlerweile 25. Ausgabe des GFA-Podcasts. Wir haben wieder ein kleines Jubiläum. Wenn ihr schon länger dabei seid, wisst ihr, dass wir auch die kleinen Jubiläen zumindest kurz ansprechen. Folge Nummer 25. Ja, schön. Ich bin wie immer hier mit Felix. Hi Felix.
Hi, grüß dich. Hallo an alle da draußen. Ja, es ist Silberhochzeit.
Ist das Silberhochzeit? Stimmt.
25 ist Gold, ne?
Ja, I see. Ja, wunderbar. Ja, wer hätte das am Anfang gedacht? Obwohl, so richtig Zweifel waren, glaube ich, nicht dran. Aber so weit vorausgedacht haben wir, glaube ich, nicht, ne?
So weit vorausgedacht haben wir nicht, aber 25, passend zum 25. Episodenjubiläum, wenn man so will, zur Silberhochzeit des GFA-Podcasts, auch eine ziemlich coole Woche 3 in der NFL.
Ja, auf jeden Fall. Das war schon eine relativ spektakuläre Angelegenheit, die dieses Wochenende da passiert ist. Doch so einige Upsets, wie man so schön sagt, einige Ergebnisse, mit denen man so nicht gerechnet hätte. Ich meine, wer hätte gedacht, dass die Bills die Broncos schlagen? Was hat man noch gedacht? Jacksonville hat man wieder zurückgeschlagen und allen Unkenrufen zum Trotze, ja, bewiesen, dass sie
Sexonville
verstecken können. Ja, Sexonville, genau. Ja, da ist schon so einiges passiert. Genau, und das ist ja auch unser Fokus, den wir so während der Saison legen. Wir legen ja den Fokus so ein bisschen mehr auf die Spiele selber und auch wenn es natürlich neben dem Feld immer so einige Dinge die gibt, die so zu bequatschen sind.
Definitiv, diese Woche ja ganz brisant. Die National Anthem, ja.
Debatte.
Gate
ist es eigentlich nicht,
ne? Gate ist es nicht, also ich weiß nicht, also mein, ich will gar nicht zu lange drüber reden, weil wir natürlich ein Sportpodcast sind in erster Linie und hier keine politischen Themen behandeln, aber das lässt sich natürlich nicht von der Hand weisen, dass das sowohl ein sportpolitisches, also ein sportpolitisches Thema ist. Und ich bin sehr entsetzt über die Aussagen von Trump. Ich finde die im höchsten Maße beleidigend und rassistisch und finde die Reaktion der Spieler, der vieler Fans und auch besonders der Besitzer, von denen man ja häufig sich auch mehr erhofft, gerade in Bezug auf das Eingehen auf soziale Probleme, bin ich überrascht und auch sehr erfreut, das zu sehen, dass die Liga da wirklich zusammenhält, die Liga auch als solches, selbst der Commissioner, und hoffe, dass das wirklich auch einen Impact jetzt hat auf das, nicht nur auf das die Liga, auf das Spiel, sondern auch auf die Menschen, die es gucken und die davon natürlich auch vielleicht inspiriert werden.
Ja, das kann man auf jeden Fall hoffen. Ob das eine realistische Hoffnung ist, da bin ich mir nicht so sicher. Also wir haben ja einige, eben um das kurz zusammenzufassen, das Ganze fing ja mit den mit dem stillen Protest im Prinzip von Colin Kaepernick im letzten Jahr und wer hat noch mit ihm angefangen? Das war ja nicht nur Kaepernick, das war das auch der Safety von den 49ers.
Eric Reed, ne? War mit dabei.
Eric Reed, genau. Die haben angefangen und haben sich halt während der Hymne quasi hingekniet. Nun, in Deutschland mag man denken, ja gut, wo ist da das große Problem? Wie kann daraus so ein riesiges Ding entstehen? In Amerika ist das ein bisschen anders. Da ist die Hymne und die Fahne ist so, ja, was soll ich sagen, so Teil der Identität eines jeden Amerikaners, wenn man so fast möchte, oder Felix?
Ja gut, das ist halt ein ganz anderes Gefühl von Patriotismus, ein ganz anderes Gefühl und vor allen Dingen auch ein ganz anderes Standing zur eigenen Armee, zum eigenen Militär, was in Deutschland ja ganz anders ist. Also das kennt man ja überhaupt nicht, dass man quasi das Militär auch so sehr immer in den Fokus rückt und auch eben die Taten, die sie tun, in den Fokus rückt. Und im Grunde genommen ist der Knackpunkt einfach gewesen, dass Kaepernick, der es ja angefangen hat aufgrund der Ausschreit beziehungsweise der rassistischen Behandlung von den Police Officern gegenüber Schwarzen, führt das natürlich weiter, wenn er dann bei der Hymne sich hinkniet, während die Fahne aufs Feld getragen wird und ausgebreitet wird, als Protest natürlich nicht nur dann in dem Moment gegen die Polizei, sondern auch gegen das Militär, gegen die Fahne. Und die Fahne steht in Amerika eben auch ganz klar für das Militär, für die, ja, wie sie immer sagen, die Bekämpfung oder beziehungsweise der Kampf für die Freiheit im eigenen Lande, genau, außerhalb des eigenen Landes. Also das ist im Grunde genommen, damit wächst eigentlich jeder Amerikaner, jede Amerikanerin auf, dass das Militär außerhalb Amerikas die Freiheit in Amerika sichert durch Einsätze eben außerhalb, meistens in Übersee. Und das wurde eben durch Colin Kaepernick eben zum ersten Mal dann eben auf diese nationale Ebene gehoben. Und ja, die Ehren, ja, ich weiß, es ist schwierig zu beurteilen. Ich kann es auch nicht richtig beurteilen, ob das jetzt eher Nationalisten sind, die das dann eben so sehr schlimm finden. Also ich es ist für mich selber sehr, sehr unverständlich, weil ich eben das auch nicht so kenne und die eben nicht so groß geworden bin, sage ich mal, wie die meisten Amerikaner, für die das eben ein sehr, sehr ja wichtiger Punkt ist. Aber schlussendlich wichtig ist einfach, dass Colin Kaepernick eine gute Sache tut und alle anderen, die sich ihm angeschlossen haben, auch.
Ich denke auch, das kann man so sagen. Das Verständnis für einen Deutschen oder einen Europäer, nicht mal unbedingt nur einen Deutschen, es ist sehr schwierig, weil das amerikanische Selbstbild ja durchweg anders ist, als es hier in Europa ist. Also man hat ja generell ein ganz anderes Staatsverständnis, als man das hier hat, indem man sich einfach den Staat ja schon wichtig findet. Das ist auch so ein bisschen paradox meines Erachtens. So auf der einen Seite ist der Staat so, dass das und die USA sind das beste Land auf der ganzen Welt, das wird ja immer wieder gesagt und man muss dafür sorgen und die Freiheit auch verbreiten, zumindest war das früher so, aber das wäre dann wieder was für den Geschichtspodcast. Gleichzeitig möchte man den eigenen Staat aber auch so schlank wie möglich halten und verhindern, dass der Staat viel Einfluss nimmt auf das eigene Leben, ne? Also das heißt wenig Steuerabgaben, zum Beispiel auch keine Krankenversicherung, bis vor kurzem keine breitflächige Krankenversicherung, die wirklich leicht zu bezahlen ist. Jeder ist so ein bisschen für sein eigenes Glück verantwortlich, was dann ja auch wieder so ein bisschen der amerikanische Traum ist, ne? Vom Tellerwäscher zum Millionär. Jeder hat die Möglichkeiten und kann mit eigener harter Arbeit im Prinzip alles erreichen. So, diese Zeiten sind natürlich strittigerweise vorbei, könnte man irgendwo sagen. Aber dieses Selbstbild ist halt noch da und dementsprechend ist dann dieser Angriff meines Erachtens auf die, ja, oder dieser Protest von Kaepernick und von vielen weiteren Spielern, so ein Angriff nicht unbedingt, also er wird nicht so aufgenommen als Angriff auf die Ungerechtigkeiten, sondern auch als Angriff auf den Staat insgesamt. Und da fehlt dann so ein bisschen die Auseinandersetzung der ja, Fans in dem Moment mit dem eigentlichen Thema.
Definitiv. Also es fehlt die Auseinandersetzung mit dem Thema, denn es geht ja hier nicht darum, das amerikanische, sagen wir mal, die amerikanische Gesellschaft in Frage zu stellen oder den Traum, den amerikanischen, sondern es geht ja eigentlich nur allein darum, auf etwas aufmerksam zu machen, was seit Jahren, Jahrzehnten immer noch vorherrscht und das ist eben ganz klarer Rassismus, der eben bis hin zum Tod führt. Also ich meine, Charlottesville war das letzte Beispiel. Und das ist eben ein Problem und diese Aktion, dass eben jetzt der Präsident quasi die Leute in Charlottesville pretty fine oder good people genannt hat und die amerikanischen oder die Spieler der NFL, die sich eben hinknien während der Nationalhymne als SOBs bezeichnet, das ist eben das Problem. Und darauf, finde ich, war die Reaktion sehr gut von den Teams und auch den Besitzern, dass man eben gesagt hat, das geht nicht, das ist eine ganz klare Beleidigung und das darf auch nicht toleriert werden. Und wir haben schon häufiger drüber gesprochen, das ist mir heute so gekommen, im Podcast drüber gesprochen über die O.J. Simpson-Doku. Und da kann man wirklich nochmal jemand ans Herz legen, die ersten Folgen zu gucken. Denn die Sachen, die sich jetzt entwickeln, die haben wirklich klare Vergleichsbezüge oder man kann sie wirklich sehr gut vergleichen mit dem, was damals passiert ist, während O.J. Simpson an der UCLA als Star Running Back war, nämlich die Rassenunruhen. Und das Problem hat man jetzt in Amerika auf jeden Fall auch wieder.
Ja, definitiv. Also nochmal kurz zur Info, die Dokumentation, die lief bei Arte. Ich weiß nicht, ob die immer noch in der Mediathek verfügbar ist und hieß Made in America. Ist eine fünfteilige, beziehungsweise in den USA ist es eine neunteilige Dokumentation, glaube ich, gewesen, mit jeweils, ich glaube, knapp 50 Minuten Laufzeit. In Deutschland wurde sie in fünf Teilen ungefähr anderthalb Stunden ausgestrahlt. Definitiv bietet sie einen guten Einblick. Auch die ganze Loslösung von O.J. Simpson von seiner Hautfarbe, Rasse in Anführungsstrichen, symbolisiert einfach sehr gut die Probleme und die Probleme des strukturellen Rassismus, der in den USA vorherrscht. Werden einfach gut beleuchtet und geben nochmal einen guten Einblick, wenn man einfach das Interesse hat, da sich nochmal ein bisschen zu informieren und das Ganze vielleicht auch ein bisschen besser zu verstehen, nur unsere Empfehlung dazu, in diese Richtung mal weiterzuschauen.
Ja.
Genau, ja, genau, am Wochenende, was ist passiert? Ihr werdet es wahrscheinlich auch mitbekommen haben. Ich vermute mal, dass die meisten von euch Football über RAN NFL schauen, also das NFL-Programm von RAN und sicherlich auch einige über den Game Pass. Es gab einige, also ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ein Spiel gab, in dem es nicht irgendein Zeichen gab. Also zumindest habe ich von keinem mitbekommen. Die stärksten Statements, würde ich mal sagen, waren einige Teams, die in den Umkleidekabinen geblieben sind, während die Nationalhymne gespielt wurde. Das ist durchaus ein sehr starkes Statement gewesen und meines Erachtens auch ein ziemlich gutes.
Ja, also ich fand das Statement auch gut. Ich fand im Grunde genommen alle Statements gut. Und wenn sich jetzt einhakt und zusammen quasi eine Einheit symbolisiert, ob man sich hinkniet oder auch in der Kabine bleibt, ich finde es einfach alles gut, einfach nur um ein Zeichen zu setzen, um auch die Diskussion zu befeuern und dran zu bleiben, finde ich einfach alle Statements gut. Egal, ob das jetzt das Hinknien selber ist oder zu sagen, okay, wir stellen uns alle zusammen dahin, haken uns ein. Ist für mich alles gut. Hauptsache, man übergeht es nicht.
Genau. Ja, und es gab natürlich auch einige, nicht nur einige, sondern sehr viele Statements von Besitzern von Footballclubs. Ich weiß nicht, irgendwie da bin ich doch ein bisschen anderer Meinung, als es den generellen Twitter-Tenor quasi anging, weil viele gesagt haben, dass starke Statements formuliert wurden. Und das habe ich immer so ein bisschen, sehe ich so ein bisschen anders. Also irgendwie fand ich, dass ich 80% der Statements mehr oder weniger gleich angehört haben. Es hieß immer spaltende und disrespectful, also respektlos, ja, im Prinzip respektlos auf Deutsch. Dass die Kommentare von Trump halt spaltend und respektlos waren. Ich weiß nicht, ich finde, das ist jetzt nicht unbedingt ein starkes Statement. Also das hört sich an wie wir sagen jetzt mal so das, was wir machen können, so dass die einen zufrieden sind, dass wir was gesagt haben und die andere Seite aber nicht unbedingt mega angegriffen ist.
Ja, also ich meine, wie willst du reagieren auf eine Aussage? Also ich meine, wenn ein Präsident von einem Land sowas sagt, darauf kannst du eigentlich, du darfst dich ja nicht auch auf das Niveau hinunter begeben.
Ja.
Von daher waren die Statements in Ordnung. Klar, man hätte jetzt die natürlich noch schärfer formulieren können, aber wenn man sich so die Geschichte der Statements der einzelnen Besitzer mal anschaut, war das doch schon sehr herausragend fast schon, weil wenn man sich die sonstigen Statements mal anschaut, sei es zu Spielern wie, keine Ahnung, Aaron Hernandez oder Spielern, die mit Domestic Violence auch verfallen sind, hier sind die Statements deutlich lascher und das war eben für die NFL-Owner schon ein starkes Statement.
Ja gut, im Verhältnis ist das auf jeden Fall so. Vielleicht hätte ich mir doch einfach mehr gewünscht. Oder
ich hätte mir auch mehr gewünscht. Sowas wie halt deine an den Präsidenten, sowas in der Richtung hätte ich mir auch gewünscht, aber das ist natürlich nicht möglich, das als Pressemitteilung rauszuhauen.
Ja, aber es ist auch schon bezeichnend, wenn ein Präsident die Wörter Sons of Bitches in den Mund nimmt und eigentlich keiner mehr darüber redet, dass ein Präsident diese Wörter benutzt hat und nur darüber geredet wird, was es für Auswirkungen hat, aber gar nicht darüber geredet wird, was für eine Sprache der Präsident der Vereinigten Staaten quasi benutzt. Ja, dann ist das, es ist bezeichnend. Also, ja. Gut, dabei wollen wir es dann jetzt auch erstmal belassen. Wie gesagt, wir haben einige Spiele und es war auch wirklich ein sehr spannendes Wochenende und jetzt haben wir irgendwie schon wieder ein bisschen mehr darüber geredet, als wir reden wollten. Ich hoffe, dass das für euch trotzdem so einen gewissen Mehrwert hat und euch ist auch
interessant. Ja, man kann auch nicht drüber reden. Es ist einfach
zu wichtig. Stimmt.
Und auch, es ist wie gesagt auch einfach momentan, das brennendste Thema in der Liga. Und von daher ist
in Ordnung. Ja gut, dann werde ich jetzt mal den Übergang schlagen. Ich glaube nicht, dass mir so ein schöner Übergang einfällt, deswegen mache ich es einfach mal hart und rede über den Übergang und dann ist das mein Übergang und dementsprechend.
Ich verstehe kein Wort mehr und das ist auch okay.
In Ordnung, dann machen wir mal ganz schnell weiter. Und zwar mit den Spielen. Wir haben keine irgendwie spezielle Reihenfolge. Hast du irgendwie ein Spiel, mit dem du gerne anfangen wollen würdest oder soll ich einfach mal anfangen?
Fang gerne an, ich spring dann ein.
Gut, wollen wir dann relativ chronologisch starten und erstmal mit dem Houston Texans Spiel gegen die New England Patriots starten?
Gerne.
In Ordnung. Ja, das war um 7 Uhr deutscher Zeit, sprich, es ist 1 Uhr dann in den USA, ne? Genau. Ja, es war wirklich ein sehr, sehr spannendes Spiel. Ein Spiel, mit dem auch nicht wirklich viele Leute in der Art gerechnet hätten. Also die Patriots waren, glaube ich, im Vorfeld Favoriten mit 13 Punkten Vorsprung. Bei der berühmten Handicap-Wette nennt man das in Deutschland, glaube ich. Moneyline dann im Englischen. Das ist schon eine hohe Ausnahme, also ein sehr, sehr hoher Favorit. Und am Ende ist das Spiel 36-33 für die New England Patriots rausgegangen. Und es wurde auch tatsächlich erst in der letzten halben Minute entschieden. Hätte so, glaube ich, nicht wirklich jemand mit gerechnet, Felix, oder?
Nee, überhaupt nicht. Ich bin wirklich überrascht gewesen. In erster Linie von Deshaun Watson, der für mich auf Seiten der Texans das Spiel oder die komplette Mannschaft die ganze Zeit im Spiel gehalten hat. Ich war eigentlich am Anfang so ein bisschen auch überrascht von den Patriots, dass sie gegen die Texans, gegen die Defense so gut am Anfang auch spielen, relativ früh auch scoren und Punkte reinhauen und die Defense so ein bisschen nicht so unbedingt das gebracht hat, was man erwarten konnte. Und Deshaun Watson hat das Team eigentlich die ganze Zeit im Spiel gehalten durch seine Art und Weise. Und das war teilweise ja, du hast es irgendwie gesagt, du würdest einen Herzinfarkt bekommen, wenn das dein Quarterback wäre. Es war teilweise wirklich unorthodox, wie er gespielt hat, aber er hat wirklich Unglaubliches da geleistet. Also ich glaube, selbst, also die Patriots hätten sich nicht beschweren dürfen, wenn sie das Spiel verlieren. Das hätte Deshaun Watson auf jeden Fall verdient gehabt, wenn er das Spiel auch gewinnt. Ich glaube, Bill Belichick, der war, hat sich teilweise, glaube ich, am liebsten die Fußnägel selber ausgerissen.
Ja, also das kann man nicht anders sagen. Also Deshaun Watson, ich habe es, glaube ich, getweetet, ich würde einen Herzinfarkt bekommen. Mir ist so ein Wurf in Erinnerung geblieben. Er stand, glaube ich, schon so gefühlte 5 bis 10 Sekunden in der Pocket und ist so ein bisschen rumgetanzt und dann ist er zur Seite rausgespielt worden und wirft dann quer übers Feld einen tiefen Ball und ich denke mal, als er den Ball wirft, so okay, also der Ball, wenn der nicht intercepted wird, dann weiß ich auch nicht. Lustigerweise findet er seinen Receiver, kann damit, ich weiß nicht, ob es ein Third Down war oder nicht, war auf jeden Fall schon ein größeres Spiel, also ich glaube so 20, 25 Yard werden es mindestens gewesen sein und der Ball war bestimmt, also die Entfernung war bestimmt 50 Yards oder so, also da kann man schon dran sehen, dass wir generell Grundregel des Quarterback-Plays ist es, nicht quer übers Feld werfen, beziehungsweise ist es dann quer überhaupt richtig, schräg, ja. Gut, das war wirklich sehr bezeichnend, war sicherlich sehr schön anzuschauen, also Watson ist ein sehr mobiler Quarterback, der viel mit seinen Füßen machen kann, der auch unheimlich gut im Laufen werfen kann. Da scheint man zumindest in Texas die Antwort gefunden zu haben auf die Frage nach dem Franchise QB. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wie nimmt er, wie gut ist er trainierbar, ne? Also inwiefern kann er sein Spiel verbessern und sich halt anpassen und dann zum Beispiel solche Dinge eben nicht mehr tun, weil auf Dauer funktioniert das nicht, glaube ich, würde ich.
Auf Dauer funktioniert das nicht, aber er hat zum Glück, oder er hat das Glück, diese Defense, die dann eben später im Spiel immer stärker wurde auch, was vielleicht auch insgesamt in der Hitze gelegen hat. Man hat dann gesehen, dass Brady mehr und mehr auch unter Druck geraten ist. Aber er hat im Grunde genommen die Möglichkeit auch mal so, ich will mal sagen, etwas sehr skurrile Sachen zu tun, die risikobehaftet sind. Denn er hat eben eine Defense, die dich auch im Spiel halten kann. Und ich bin eher so ein bisschen zwiegespalten bei, was das Coaching angeht, der Texans. Denn ich finde, bei dem letzten Drive der Texans, als sie wirklich vierter Versuch und 1 wäre es gewesen, 1 Yard wäre es gewesen und Belichick hatte schon das erste Timeout verbraten für die Patriots, da wäre ich doch nicht auf das Field Goal gegangen. Da hätte ich versucht, mit irgendeinem Option-Play-Zug über Spielzug über Deshaun Watson das First Down zu erreichen, weil dann ist das Spiel so gut wie vorbei, beziehungsweise dann müssen die Patriots alle Timeouts nehmen und haben vielleicht nicht mehr annähernd genug Zeit. Ja, das haben sie nicht gemacht.
Ja, Field Goal
und Brady kommt zurück. Also ich hätte Brady den Ball nicht wiedergegeben. Also ich hätte es wirklich probiert.
Ja, das ist so auch so allgemeiner Tenor gewesen, dass man gesagt hat, okay, dann muss man nochmal, also zum einen war der Play Call selber, der wurde auch ein bisschen kritisiert. Ich glaube, es wurde durch die Mitte gelaufen, ne? Ja, genau. Und das ist, ich glaube, es gab 6 Blocker hatten die Texans allein gehabt und die Patriots hatten 8 Defender dagegen stehen. Also richtig mit dem Heavy Goal Line Package dagegen gelaufen. Das, da hätte man sicherlich vielleicht einen besseren Call machen können, vielleicht einen Read Option Call für Watson selber, der wirklich das ganze Spiel über, weiß nicht, ob der im ganzen Spiel nicht jemals 1 Yard hätte schaffen können, wenn er es gewollt hätte. Das ist sicherlich fraglich. Und dann 4-1 dafür dann zu gehen. Ich hätte es, glaube ich, auch gemacht. Aber gut, das ist, glaube ich, kein Maßstab, ob ich das gemacht hätte oder nicht. Also ich hätte es mir auf jeden Fall gewünscht, sagen wir es mal so. Ja gut, und dann danach der Drive von Brady. Irgendwie auf der einen Seite Vintage Brady, auf der anderen Seite auch wieder nicht Vintage Brady, weil so ganz typisch war er auch wieder nicht. Ne? Es gab dann irgendwie, es gab auf dem letzten Drive tatsächlich, den die Patriots gebraucht haben, um das Spiel zu gewinnen, noch einen Fumble von Brady. Ich glaube, J.J. Watt war das, der den Ball freigehauen hat, der dann recovered wurde von seinem Center. Und dann hat er nochmal einen Ball tief geworfen auf Brandon Cooks, der dann irgendwie an der 2-Yard-Linie fast intercepted worden wäre, dann eigentlich schon fast hätte intercepted werden müssen. Deswegen in dem Fall dann nicht Vintage Brady, aber Vintage Brady insofern, dass er einfach den kühlen Kopf behalten hat und dann am Ende doch den Touchdown geworfen hat, was er ja irgendwie fast immer tut. Da kann man ja eigentlich echt schon fast mit rechnen, ne?
Ja, es war irgendwie so wie gegen die Saints vor 2 Jahren, als er da, ich glaube, wer war das? Campbell Tompkins.
Ja, genau, Campbell Tompkins, ja.
In der Endzone gefunden hat, wurde natürlich auch gefragt, dass, mein Gott, wie kann der bitte in so der Endzone sein, ja, hinten, quasi hinter dem letzten Verteidiger noch auftauchen, und ähnlich war es bei Cooks, der ja scheinbar da in der Endzone sitzt. Wie gesagt, ich freue mich auf das Coaches-Film, um mir das nochmal aus der Coaches-Perspektive anzugucken, gerade diesen Spielzug, weil ich mich bis heute frage, wie er so frei werden konnte.
Ja, wir hatten ja auch gestern spekuliert, ne? Also irgendwie, meine Analyse war, entweder hat der Safety da übelst missgebaut und ist zu spät rübergegangen, oder er wurde durch einen geschickten Spielzug quasi weggelotst oder von den Augen von Tom Brady quasi zur anderen Richtung des Feldes quasi manövriert, oder es wurde Tampa 2 gespielt oder Tampa 1 mit einem Safety, der tief steht. Und
das kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, das kann irgendwie nicht sein, ne? Ja, also insgesamt schon ein bisschen merkwürdig. Aber gut, das ist dann halt auch Tom Brady, der sieht dann halt einfach eventuelle Fehler, ne, Mismatches, und der nutzt sie aus und ja, führt sein Team damit zum Sieg.
Ja. Kann man nicht anders sagen.
Ja, okay, dann gehen wir mal zum nächsten Spiel weiter. Und dann würde ich mal direkt ein nächstes sehr spannendes Spiel vorschlagen, das auch wirklich in der letzten Sekunde entschieden wurde. Was, letzten? Ja, es war auf jeden Fall die letzten oder die letzten 8 Sekunden, je nachdem, wie man es nimmt. Und zwar Giants gegen die Eagles. Ja, kurz vorweg, die Giants haben es geschafft, ein paar Touchdowns zu erzielen. Interessanterweise haben sie es da in dem Spiel geschafft, 3 Touchdowns in 5 Minuten zu werfen. Nee, nicht nur werfen, weiß ich gar nicht genau. Zumindest waren 2 Pass-Touchdowns dabei. Nee, ich glaube 3.
Drei.
Mhm. Genau. Und vorher haben sie es in den 1,5 Spielen zuvor haben sie es geschafft, genau einen zu werfen. Also da haben sie ihre Quote ordentlich aufpolieren können. Eli Manning war sehr froh, dass vielleicht ein bisschen weniger Kritik auf ihn losgeht. Ja, war ein sehr spannendes Spiel. Stand 24-24. Es waren noch ungefähr 25 Sekunden auf der Uhr oder so, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Carson Wentz kriegt den Ball, treibt die Eagles das Feld hinunter. Muss am Ende, hat noch 8 Sekunden auf der Uhr, glaube ich, und das waren, waren an der 50-Yard-Linie ungefähr, kommt das hin?
Ja, ungefähr.
Gibt dann noch so ein 10, 17, 10 bis 20 Yard Pass, ich weiß es nicht mehr ganz
17
genau.
17 Yards waren es, glaube ich, auf Elshon Jeffrey.
Genau. Genau. Mhm. Der schafft, den Ball zu fangen und dann auch wirklich noch die Klarheit besitzt, ganz schnell out of bounds zu gehen, so dass noch wirklich eine Sekunde auf der Uhr war. Und dann kam der junge Kicker. Das ist auch sogar ein Rookie-Kicker, oder?
Das ist ein Rookie, ja.
Weißt du den Namen?
Das weiß ich nicht aus Garrett. Nee, nicht Garrett. Wie hieß er denn nochmal? Ich komme gerade nicht drauf. Jake Elliott,
genau. Jetzt habe ich es auch gerade gefunden. Ja, das hätten wir schneller machen können, aber gut, es ist, wie es ist. Ja, er schafft es und schießt dann wirklich das Field Goal. Ein schöner Moment für ihn. Kicker sind ja jetzt auch nicht so unbedingt so häufig positiv im Fokus. Sie haben eigentlich meistens immer nur den Druck hinter sich und schießen seltener die Game-Winner. Insofern freut er das natürlich. Die Eagles schaffen es, den Giants den 3. Sieg in Folge zu bringen.
3. Niederlage in Folge.
Oh, Entschuldigung. Ja, natürlich. Die 3. Niederlage. Ja, Felix, deine Meinung?
Ja, es ist ein wirklich unglaubliches Spiel. Es sah wirklich am Anfang so aus, als würden die Eagles das Spiel sehr deutlich auch dominieren und kontrollieren. LeGarrette Blunt kam zurück, hatte wirklich ein ganz solides Spiel, muss man sagen. Gut gespielt. Der war ja auch in die Kritik geraten bei den Eagles. Carson Wentz, unglaubliches Spiel, finde ich. Also wie er, ähnlich wie Deshaun Watson, aus manchen Situationen gegen den starken Pass Rush der Giants sich daraus gewunden hat, immer die Augen, das Feld, auf dem Feld quasi seine Receiver immer in den Augen gehabt und da wirklich die Bälle an den Mann gebracht hat. Das war wirklich erstaunlich. Hatten dann auch ein paar eigene Fehler, Fumble, und haben die Giants ein bisschen zurück ins Spiel gebracht. Erstaunlich war, dass Ben McAdoo ja in der Woche gesagt hat, er überlegt, quasi die Offensive Play Calling Duties abzugeben. Hat er ja nicht gemacht. Und in der ersten Halbzeit sah es aus, als wäre es keine gute Idee gewesen. Aber in der zweiten haben sie ja dann wirklich noch zurückgeschlagen. Und ja, aber insgesamt müssen die Giants auf jeden Fall sich irgendwas überlegen, denn die Offense, auch wenn das jetzt im letzten Drittel, sage ich mal, des Spiels nicht so ausgesehen hat, sie sind sehr limitiert. Also sowohl der Touchdown zu Shepard, der ist so ein klassischer Odell Beckham Touchdown eigentlich, also so eine Slant Route und du hoffst halt einfach, dass der Receiver mindestens einen Tackle umgehen kann oder rausbrechen kann und dann eben in die Endzone läuft, aber du hast wirklich bei den Giants, und wenn man sich das Spiel nochmal condensed anguckt, da fällt das extrem auf, es ist wirklich eine Slant Route nach der nächsten und dann kommt so eine kurze Comeback Route, also wirklich immer diese 6-7 Yard Pässe, die eben auch sehr sicher sind, um Eli eben auch die Sicherheit zu geben, aber diese langen Pässe, die sie ja noch vor ein paar Jahren hatten und so berüchtigt waren eigentlich mit diesen langen Bomben, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen, von Eli, die sind nicht mehr mit drin und insgesamt wirkt die Offense dadurch sehr einfältig und zwischenzeitlich hatten die Eagles das auch sehr gut verteidigt mit den Linebackern gegen diese Slant Routes und dann ja, war es wirklich es waren mehr die Receiver, ob es jetzt Brandon Marshall war, der das eine oder andere Tackle gebrochen hat oder eben Sterling Shepard mit seinem langen Touchdown oder eben Odell Beckham mit zwei unglaublichen Catches schon wieder, mehr als dass es Eli war oder das Playcalling. Also ich würde da dringend raten, vielleicht über einen neuen Offensive Coordinator nachzudenken.
Ja, ich glaube, die Prognose, dass Ben McAdoo auf dem heißen Stuhl sitzt, ist, glaube ich, nicht unbedingt gewagt. Ne? Also man ist jetzt bei 0-3. Jetzt können wir nochmal wieder die schöne Statistik in den Raum werfen. Ich glaube, letzte Woche habe ich gesagt, nur 10% der Teams, die 0-2 in die Saison starten, schaffen es später noch in die Playoffs. Mittlerweile ist es so, zumindest was ich gesehen habe, ich habe das nicht selber nachgerechnet, deswegen unter Vorbehalt, aber mittlerweile ist es so, dass Teams, die 0-3 starten, haben eine Chance von 1,4% noch die Playoffs zu erreichen. Das ist gerade in einer durchaus sehr starken NFC East sicherlich nicht mehr wirklich so realistisch für die Giants. Also da sollte man die Ansprüche ein bisschen runterschrauben und Ben McAdoo sollte sich mir überlegen, besser nicht. Ich meine, das ist immer schwierig, wenn ein Coach anfängt zu überlegen, wie kann ich meinen Job behalten und nicht, wie kann ich Spiele gewinnen. Aber irgendwas muss da passieren, sonst ist nicht nur das riesige Callsheet von Ben McAdoo im nächsten Jahr nicht mehr da, sondern auch Ben McAdoo selber nicht mehr.
Ja, ich glaube auch. Also er muss auf jeden Fall das abgeben. Es ist die Offense sieht einfach seit anderthalb Jahren relativ langweilig aus.
Ja, und gut, ich meine, sie kann auch langweilig aussehen, wenn sie wenigstens funktionieren würde, ne? Aber das tut sie aber auch nicht.
Mit langweilig meine ich einfach, sie ist sehr vorhersehbar. Also du konntest wirklich auch in dem Spiel sehen, okay, jetzt, sobald die Eagles so ein bisschen Off-Coverage gespielt haben, also eben nicht Press an den Receivern waren, kam eigentlich immer diese schnelle Slant-Route und eben in der Hoffnung, dass Odell Beckham oder Sterling Shepard oder auch Evan Ingram, der Tight End, dann eben das erste Tackle irgendwie umgehen kann, um dann das First Down zu erreichen. Aber das ist jetzt, darauf kann man sich ja natürlich nicht verlassen.
Da stimmt, da hast du recht. Ja. Zwei kurze Fragen. Wie hat sich deiner Meinung nach Brandon Marshall geschlagen, den wir ja letzte Woche durchaus ein bisschen auf dem Kieker hatten?
Ja, auf jeden Fall besser. Er ist besser reingekommen, hatte deutlich mehr am Spiel teilgenommen, sage ich mal. Hatte auch nicht so viele, ich glaube, er hatte nur ein oder zwei Drops, also war wirklich stark und vor allen Dingen seine Physis hatte sehr gut ausgespielt. Also halt wirklich ein, zwei Mal, was ich gerade eben schon sagte, kurze Bälle gefangen auf so einer typischen Comeback-Route und dann eben den einen oder anderen Verteidiger noch so ein bisschen mitgezogen, um dann auch das First Down zu erreichen. Also es war auf jeden Fall sehr guter Auftritt von Brandon Marshall jetzt im Verhältnis, nicht unbedingt für seine Ansprüche, aber im Verhältnis zu den ersten beiden Wochen.
In Ordnung. Ja gut, das gibt ja auch sicherlich Grund zur Hoffnung, dass da sich vielleicht noch was ändern kann. Zweiter Punkt, wie hat dir die Touchdown-Celebration von OBJ gefallen, von Odell Beckham Jr.?
Weiß ich nicht so wirklich, was dazu sagen soll. Ich hatte jetzt heute nur irgendwie kurz gelesen, dass der Owner der Giants das nicht so geil fanden irgendwie. Die waren not amused. Ja, ich weiß es nicht. Also, ich habe schon coolere gesehen, muss ich sagen.
Das stimmt, ja, das stimmt. Ja, lustigerweise, wie es halt nun mal so ist in den Medien in New York, die sind ja sehr reißerisch oder ja auch nicht unbedingt themenbezogen, vielleicht könnte man so sagen. Ich habe auf jeden Fall eine Überschrift gesehen, wo es gar nicht darum ging, oh, die Giants sind bei 0-3 oder so. Da war einfach nur ein Titelbild von OBJ, wie er da als Hund quasi das Beinchen hebt. Und ja, irgendwie ein Wortwitz war da. Ich habe ihn leider nicht mehr parat, aber ja, gut, hat ja vielleicht dann einfach den Vorteil, dass man damit dann die Aufmerksamkeit nicht auf das Schlechtspiel des Teams wälzen kann, sondern auf die Touchdown-Celebration von
oder ja, und er braucht es ja auch. Ich verstehe nur nicht so ganz, worauf er das bezieht. Also meinte er, pinkelt quasi auf das Feld der Gegner, was ich dann in dem Moment eher relativ respektlos finde. Also ich verstehe es einfach nicht.
Also so wie ich OBJ bis jetzt immer so verstanden habe, ist eigentlich nicht so einer, der respektlos ist, sondern eher so einer, der ja so flashy irgendwie ist, der halt ja extravagant, vielleicht in diese Richtung. Also weiß ich auch nicht, ob das vielleicht will er sein Revier markieren, vielleicht wollte er das damit ausdrücken. Gut, das wäre dann wieder, ja.
So die Endzone an seinem Revier, okay. Ja, vielleicht, okay. Ja, also ich bin relativ enttäuscht generell. Also ich habe mich sehr gefreut, dass die Touchdown Celebration Rule etwas aufgeweicht wurde durch die NFL, aber bis jetzt habe ich echt noch nichts Gutes gesehen.
Das ist, nee, das stimmt, das geht mir auch so. Ja. Also vieles beim Alten geblieben. Ja.
Frag mich
vielleicht wissen die Spieler auch noch nicht so ganz genau, was sie machen dürfen.
Ja, das stimmt. Ja.
Das kann sein.
Okay, ja, dann gehen wir mal weiter. Tja, auch ein Spiel mit NFC und AFC-Beteiligung. Also das ist ein Interconference. Interconference, ja, es müsste Interconference-Duo sein. Zwischen den Cincinnati Bengals und den Green Bay Packers.
Ja.
Ja, auch ein Spiel, das sehr lange Zeit so aussehen würde, als wenn es einen großen Upset geben würde, als wenn der Underdog die Cincinnati Bengals gewinnen könnten. Das hat sich dann nicht bewahrheiten können, denn die Packers haben sie in der Overtime geschlagen. Es ist nicht so, dass die Bengals nicht alle Chance gehabt hätten. Also zum einen haben sie, glaube ich, zwischenzeitlich mit 14 Punkten geführt, zu Beginn der zweiten Hälfte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und in der Overtime haben sie dann sogar selber noch den Ball bekommen und haben dann quasi, ja, hätten den Sack halt selber zumachen können. Aber das haben sie nicht geschafft. Die Packers haben, ja, ein typischer Aaron Rodgers-Manier, der durchaus auch seine Probleme hatte zwischendurch, aber insgesamt doch auch durchaus wieder unter Beweis gestellt hat, dass er wirklich mit Sicherheit einmal in Canton in der Hall of Fame landen wird. Und ja, Punkt einfach. Da muss ich, glaube ich, keinen unten mal hinterfügen.
Punkt.
Hinzufügen, genau.
Also Aaron Rodgers für die Verhältnisse, muss ich sagen, extrem gut. Wirklich super gut eigentlich. Denn die Verletzungen, die Packers momentan haben, sind ja auch schon wieder relativ, sind jetzt wirklich extrem. Wenn man sich die Offensive Line anguckt, wenn man sich die in der Defense die Probleme anguckt, was auch dazu geführt hat, dass die Bengals im Grunde genommen ihr bestes Saisonspiel machen. Dalton über 200 Yards, ich glaube, sie waren deutlich über 100 Yards Rushing auch, jedenfalls so mit 110, 115 Yards. Einige Sacks, also Aaron Rodgers war da auch sehr, sehr unter Druck, ähnlich wie Brady. Und das sieht man halt einfach, die beiden, Rodgers und Brady, obwohl sie im Grunde genommen fast bei jedem Passversuch, wenn es nicht ein schneller Pass ist oder irgendwie ein Screen, eigentlich immer unter Druck geraten, häufig gerade noch so den Ball loswerden, aber dann jedes Mal fast auf dem Boden landen, muss man wirklich sagen, Rodgers extrem stark und ja, einfach diese Fähigkeit, die Verteidiger offsides zu bringen, so wie bei dem dann Overtime Wurf auf Geronimo. Ich finde es einfach immer wieder faszinierend. Also ich höre das auch schon gerne, seine Stimme sozusagen an der Line of Scrimmage, wie er wirklich die Defensive Line so manipuliert. Und es ist einfach, jedes Spiel hast du mindestens zweimal die Situation, dass mindestens einer der Defensive Line drauf reinhüpft in die Neutral Zone und dann Rodgers das sofort erkennt. Los geht's. Und ja, das war wirklich gut. Das Problem ist halt einfach nur, wenn die Packers nicht langsam ein bisschen sich gesund, ich will nicht sagen schrumpfen, sondern gesund wachsen, werden sie ein Problem haben gegen eine stärkere Offense.
Das stimmt. Ja, die Defense ist ja immer noch so ein bisschen wackelig, so würde ich das mal benennen. In der Offense, ja, da haben sie ihre Stärken, die Offensive Line, ist dann wieder eher so eine Schwäche. Aber die Kadenz von Rodgers, wie du es gerade schon sagtest, also den Snap-Count, wie er den variiert und wie er auch mit seiner Stimme dann zwischendurch spielt, das ist besonders, das kann man nicht anders sagen. Auch, man hat ja auch gefühlt, jedes Spiel dann wieder so eine Strafe der Defense, dass sie 12 Spieler auf dem Feld haben, weil Rodgers sieht, okay, da joggt noch einer behäbig vom Feld runter, oder vielleicht auch nicht unbedingt behäbig, sondern schnell. Er gibt dann halt seiner Offensive Line ein Signal, dass der Ball direkt gesnappt werden soll. Der Ball wird gesnappt, 12 Spieler sind auf dem Feld und dann kann er schon wieder irgendwie einen 50-Yard-Pass werfen, ohne auch nur ansatzweise das Risiko zu haben, dass es intercepted wird, weil er sich denkt, schlimmstenfalls wird das Spielzug wiederholt. Ja. Und das ist halt einfach eine Qualität, die Aaron Rodgers hat, die auch ein Tom Brady nicht hat. Also zumindest habe ich bei Brady das schon sehr lange nicht mehr gesehen. Es gab mal eine Zeit lang, so 2013 oder 2014, da ist mir das häufiger aufgefallen, dass er dann auch wirklich diese Neutral Zone Infractions und auch die 12-Man-on-Field-Geschichten wirklich gut gesehen hat und auch gut für sich genutzt hat, aber irgendwie ist das schon lange nicht mehr vorgekommen, finde ich.
Ja, vor allen Dingen auch, er versucht gar nicht, die Defense so reinzulocken wie Rodgers. Also bei Rodgers ist man sich ja wirklich nie sicher, wann kommt der Snap? Das ist wirklich extrem bei ihm, dass er wirklich so undurchschaubar ist da. Aber ich habe jetzt zwei Fragen an dich. Erste ganz kurz. Welches 0-3-Team, glaubst du, wird noch die Playoffs erreichen oder wird gar keins erreichen? Giants, Bengals oder Chargers?
Ach Gott, ja. Oh. Ja, ich muss sagen, ich mag ja die Chargers. Ich habe immer was über für die Chargers. Ich weiß auch nicht, woran das genau liegt. Und die Spiele, die sie verloren haben, die waren ja nun mal auch wirklich sehr knapp und sie haben eigentlich auch durchaus was bewiesen. Deswegen würde ich dann in dem Moment den Chargers den Vortritt lassen, aber ich muss sagen, ich glaube nicht daran.
Also du glaubst, dass keins der Teams in die Playoffs kommt?
Nein, ich glaub's nicht. Also gerade wenn man betrachtet, also die Bengals, ja, nee, den traue ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also den traue ich das nicht zu. Komplett gar nicht.
Den Giants?
Unter Vorbehalt.
Ne? Unter Vorbehalt.
Okay. Mit den Prognosen, ne? Aber die Giants und die Chargers haben durchaus das Talent wohl insgesamt, würde ich sagen. Aber sie spielen auch gleichzeitig in sehr, sehr schwierigen Divisions, wo sie mit den drei Niederlagen jetzt mittlerweile schon kaum noch eine Chance haben, finde ich, auf den Division-Title. Und deswegen wird es halt schwierig über eine Wildcard, wenn man schon drei Niederlagen stehen hat, dann muss man ja schon mindestens, also realistisch betrachtet zumindest, so 9 Siege einfahren. Mit 10 kann man sie unter Umständen immer noch nicht bekommen, die Wildcard. Und da, das würde dann halt, ja, also ich finde es schwierig. Okay. Also ich glaube ja nicht.
Und meine zweite Frage, auch über die Spiele, über die wir jetzt gesprochen haben, da waren so viele Teams dabei, die vor der Saison eigentlich als sozusagen diese, ja, man nennt es immer so gerne Offensive Juggernauts, also so diese offensiven Superteams gehandelt wurden. Warum erleben wir es eigentlich diese Saison, dass die Defenses am Anfang der Saison so viel stärker sind und so viel mehr dominieren und gerade die starken Offensivabteilungen so unglaubliche Probleme haben, weil eigentlich der Trend der letzten Jahre ist ja mehr und mehr und mehr Passyards, noch mehr Yards, noch mehr Yards, noch mehr Touchdowns. Die Receiving Yards, die schießen durch die Decke eigentlich, also so ein Antonio Brown, wenn der nicht 180 Yards gefühlt im Spiel hat, da ist ja schon was verkehrt und mittlerweile haben wir es da wirklich so ein Dropdown und die Defenses nehmen wieder sozusagen das Heft in die Hand. Was glaubst du?
Also ich finde, das ist noch ein bisschen zu früh, darüber abschließend ein Urteil zu fällen, weil man hat viel von dem Narrativ gehört, dass der September quasi noch eine Fortführung der Preseason ist, weil einfach der CBA quasi es nicht mehr gestattet, so richtig viel Padded Practices zu haben, also sprich Practices, in denen man wirklich komplett eingekleidet ist und auch die Schutzausrüstung trägt und dementsprechend auch richtig hitten kann. Daraus wurde dann so ein bisschen abgeleitet, diese ganzen Offensive-Line-Probleme, die ersten beiden Wochen ja wirklich die Nachrichten zumindest dominiert haben, weil einfach, ich glaube, Bill Belichick hat das auch selber gesagt, er gar nicht in der Lage ist, einem Offensive-Lineman wirklich dann die fundamentalen Techniken beizubringen. Ne? Das heißt, man kann dann sagen, okay, du musst so und so und so greifen. Aber wenn er nicht rausgehen kann und das quasi das theoretisch Gelehrte verinnerlichen kann durch Wiederholung, ist er halt auch nicht in der Lage, das wirklich perfekt zu beherrschen. Und dadurch hat dann einfach die Defensive Line den Vorteil, weil das Verteidigen immer ein bisschen aufwendiger ist als das Angreifen quasi in dem Moment. Und dann im Angriff beziehungsweise in der Verteidigungslinie dann die, ja, Flawed Techniques, also die nicht ganz sauberen Techniken quasi dann nicht so ganz so schwer ins Gewicht fallen wie bei der Offensive Line. Das Ganze würde ich dann so ein bisschen darauf zurückführen, dass wir dann jetzt halt so ein bisschen Offensive-Probleme haben, die sich aber in diesem Wochenende ja schon wieder so ein bisschen gedreht haben. Also dieses Wochenende war ja dann schon wieder so ein Punkt in die andere Richtung. Man muss gucken, wie es weitergeht.
Okay, ja. Also das, aber ich meine, weil ich habe mir jetzt zum Beispiel gedacht, so als wir haben ja noch ein Spiel, über das wir sprechen wollen, vielleicht so als erster Übergang, die Atlanta Falcons und die Detroit Lions. Detroit hat eine unglaubliche Defense momentan, von der eigentlich vor der Saison vielleicht die Detroit Insider, aber mir war das nicht so bewusst, dass Detroit wirklich so eine starke Defense aufs Feld schicken kann. Und Matt Ryan sah ja auch zu Beginn des Spiels wirklich sehr, sehr holprig aus alles. Und das überrascht mich schon, also dass einige Defenses, also ich meine, selbst Jacksonville, also ich, okay, sie hatten jetzt auch nicht so die allerschwersten Gegner, muss man dazu sagen, aber selbst mit einer gegen ein geschwächtes Team von Baltimore, Joe Flacco, was hatte der? 8 von 18 für 28 Yards und 2 Interceptions. Es ist schon erstaunlich. Oder selbst Dallas, die für mich eine der schlechtesten Defense waren im letzten Jahr, im gestrigen Spiel gegen Arizona wirklich gut gespielt. Also es ist wirklich interessant, finde ich, dass die Defenses so krass dominieren momentan. Aber ja, du hast natürlich recht, du hast recht, dass eben die verkürzten Trainingseinheiten beziehungsweise die wenigen Trainingseinheiten, die man hat, natürlich der Defense eher zugutekommen, weil es da nicht so viel auf das Timing etc. ankommt. Ne? Gerade so eine Offense wie bei den Patriots, die ist ja, ja wirklich auf die Millisekunde genau getaktet und das muss sich einspielen. Aber ich bin wirklich sehr überrascht von denen, wie die Verteidigungslinien arbeiten, gerade in Detroit zum Beispiel.
Ja, du sagtest gerade mit Detroit. Detroit ist so ein anderes Team, das ich eigentlich immer schon gerne mochte. Ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund, ich glaube, ich habe es auch im Pod schon mal gesagt, ich mag Stafford einfach gerne. Ich glaube, das fing damit an, als ich ihn nämlich das erste Mal gesehen habe und der dann halt so diesen, der hat so diesen, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, so diesen Sidearm-Wurf, ne? Der wirft den Ball so aus der Seite, der...
Ja, es ist unglaublich, wie viel Druck der da drauf bekommt.
Ja.
Obwohl er quasi um einen Spieler herumwirft.
Genau, und deswegen immer schon so ein bisschen was für die Lions über gehabt. Und dementsprechend, weiß ich nicht, also mit Glover Klin als Safety und mit Slay als Cornerback, Ezekiel Ansah, der jetzt mittlerweile in diesem Jahr wirklich eine unheimlich gute Leistung abliefert. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Sacks er jetzt schon insgesamt hat, aber letztes Jahr war er verletzt, dieses Jahr geht er wirklich zur alten Form zurück. Da haben sie natürlich auch wirklich so ein paar Core-Spieler, die die nicht...
Tavon Wilson
die auch. Ohne sind, ne?
Hätte ich auch nicht gedacht. Tavon Wilson als Safety, der auch wirklich extrem gut
das
spielt.
Das stimmt, als ich das irgendwann mal gesehen habe, ich habe dann irgendwie mal ein Spiel im letzten Jahr von denen gesehen und dann so, Tavon Wilson? Ist das der von den Patriots? Oh Gott, wie schlecht muss denn die Defense sein, dass er dann Starting Role hat? Und dann wurde ich dann doch eines Besseren belehrt. Also Tavon Wilson scheint durchaus zweiten Frühling zu erleben, wobei dazu ist er noch insgesamt zu jung, um das so zu nennen, aber er kann auf jeden Fall seine Karriere wieder beleben bei den Detroit Lions. Das Spiel, das habe ich mir in Ausschnitten angeschaut. Hast du das gesehen?
Ich habe es condensed geguckt.
Was ist denn für dich so besonders gewesen bei dem Spiel? Was würdest du sagen, was ist dir besonders aufgefallen?
Na, ich meine, die Falcons haben im Grunde genommen, also ich hätte einfach nicht gedacht, dass die Defense der Falcons das Spiel so lange auch offen halten kann. Stafford hatte jetzt nicht unbedingt so einen Sahnetag, sage ich mal, so wie man es von ihm gewohnt ist, relativ auch Probleme gehabt gegen die Defense der Falcons. Aber die Offense der Falcons war nicht so, wie man sich das gedacht hätte. Also Matt Ryan hatte Probleme. Ich meine, er hat drei Interceptions geworfen, was für ihn wirklich sehr, sehr untypisch ist. Also ich glaube, der hat ewig lang keine Interception mehr geworfen. Also bis zu dieser Saison. Aber dann in diesem Spiel jetzt drei an der Zahl. Gut, Devontae Freeman hat, glaube ich, wieder 100 Yards. Aber insgesamt einfach, dass die es geschafft haben, Matt Ryan so zu verunsichern, dass er wirklich Probleme hatte. Und wirklich einfach gut verteidigt haben, solide verteidigt haben und eben auch, wie ich finde, so ein bisschen um den Sieg betrogen wurden, denn für mich war Golden Tate in der Endzone, aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber insgesamt einfach die Lions stark gespielt haben gegen gegen Matt Ryan und ihm auch sehr viele Looks gegeben haben, so in der Defense, die ihn einfach überrascht haben. Und fand ich sehr, sehr erstaunlich.
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Also ich hätte damit auch nicht so gerechnet im Vorfeld. War aber sehr froh darüber, dass sie sich wirklich so gut haben insgesamt schlagen können. Und der Touchdown am Ende, ja, also ich glaube schon, dass es kein Touchdown war. Ich fand diese Regel komisch. Ich muss auch sagen, sie war mir in der Art auch nicht bekannt. Irgendwie wirkt es auch ein bisschen sehr unfair, weil sie hätten ja in 8 Sekunden Hurry-Up-mäßig vielleicht noch echt einen Spielzug loskriegen können. Ne? Also kurze Erklärung, war das Golden Tate, der den Ball gefangen hatte? Weißt du das noch?
Ja, Golden Tate.
Ja, Golden, also ich meine, es war Dritter und Goal von der 4-Yard-Linie der Falcons ungefähr, die Detroit Lions haben. Pass nach innen, also eine Slant nach innen war das, glaube ich, dann, ne? Oder eine Drag Route. Golden Tate hat den Ball gefangen, ungefähr an der 1-Yard-Linie und wurde auch mehr oder weniger direkt an der 1-Yard-Linie getackelt. Ursprünglich wurde ein Touchdown gegeben. Dann wurde er aber überprüft per Videobeweis und dann wurde ihm quasi der Touchdown aberkannt. Es war noch 8 Sekunden auf der Uhr und dann per Regel ist es halt so, dass wenn dann, ja, ich weiß gar nicht genau, wie der Regel, der Wortlaut ist, aber
10
per Regel
Seconds ist es halt immer so.
Genau, 10 Second Run Off, 10 Sekunden werden von der Uhr genommen. Da nur noch 8 Sekunden auf der Uhr waren, war das Spiel dann einfach effektiv vorbei. Und eigentlich hätten die Lions noch einen Versuch gehabt, den 4. und Goal von der Halb-Yard-Linie, was sicherlich, ja, was ist das für eine Chance, dass man das schafft? 50-50, also mindestens, oder?
Ich würde sagen mehr, aber gut, kommt dann immer auch oft drauf an, ne? Wie, welche O-Line, welche D-Line, aber insgesamt, die Regel ist, finde ich, in dem Moment auch total bestrafend, also doppelt bestrafend, weil du nimmst den Touchdown weg und dann ist er eben noch der 10-Second Run, 10 Second. Der Penalty. Ich kann es verstehen, wenn ich glaube, das war mal bei einem anderen Spiel, als der Quarterback quasi in der Pocket Intentional Grounding begangen hat und dann eben gesagt wurde, dann gibt's jetzt auch noch den 10-Second Run-Off. Das verstehe ich dann. Mhm. Ne? Aber in der Situation bestrafst du das Team doppelt, weil eigentlich hätten sie einen Touchdown verdient gehabt und dann nimmst du ihnen den Touchdown weg und sagst auch noch, okay, das Spiel ist vorbei. Ihr habt jetzt nicht auch nochmal die Chance, nochmal den 4. Versuch auszuspielen. Schade.
Ja, also schade ist es wirklich sehr, sehr gewesen. Ja gut, das führt dazu, dass die Falcons jetzt 3-0 haben und die Detroit Lions 2-1. Beide stehen natürlich sehr gut da im Playoff-Rennen. Ich finde gerade die NFC North ist durchaus eine spannende Division, weil ja, ne, die Lions und die Packers sind jetzt auch nicht die einzigen Teams, die gerade zumindest so ein bisschen von sich reden machen, nicht wahr, Felix?
Ja, das ist unglaublich. Case Keenum, also haut da ein Ding raus für die Minnesota Vikings als Ersatz für den eigentlichen Ersatz-Quarterback Sam Bradford, der ja immer noch im Knie operiert ist, von dem nicht operiert, verletzt ist. Da weiß man immer noch nicht genau, ob er jetzt kommende Woche spielen wird. Auf jeden Fall Case Keenum kommt rein, beziehungsweise letzte Woche hat er schon gespielt, aber jetzt mit einer Woche Vorbereitung und sah aus, also so gut hat er bei den Rams, glaube ich, nie gespielt in seinem ganzen Leben. Und ja, schießt die Bucks ab. Stephon Diggs mit einem unglaublichen Spiel, der war Right Receiver der Vikings. Sehr, sehr beeindruckend. Also, wenn man sich das anguckt, dass da in der Facility, also da bei den Vikings läuft Teddy Bridgewater rum, der noch verletzt ist, dann ja. Sam Bradford, der verletzt ist, und Case Keenum gegen ein deutlich favorisiertes Team aus Tampa Bay. Sehr starker Auftritt. Also die NFC North ist wirklich spannend. Aber auch dann, ja, die Lions, also für mich momentan das stärkste Team in der Division, weil sie einfach für mich die beste Defense neben den Vikings spielen, aber eben auch in der Offense sehr, sehr explosiv sind. Und ja. Ja, und selbst die Bears gewinnen gegen die Steelers. Ich meine, wer hätte das gedacht? Also
ja gut, die Steelers sind nochmal ein ganz anderes Kapitel. Also die haben ja letzte Woche schon gegen Cleveland mehr schlecht als recht gewonnen. Ich meine, sie haben gewonnen und das ist das, was am Ende zählt. Aber da konnte man schon so ein bisschen ableiten, dass da irgendwie ein Problem ist. Und die Steelers sind ja auch traditionell sehr auswärtsschwach gegen, lustigerweise, vor allen Dingen gegen Teams, die eher schlecht sind. Also ich weiß auch nicht so genau, was da los ist. Ja, gut, ich weiß nicht, also ich würde den Lions jetzt im Moment noch nicht die Vorherrschaft in der NFC North geben. Ich würde trotzdem noch immer die Packers vorwegnehmen, weil die Packers einfach...
Was kommt drauf an, wie lang die Schlüsselspieler bei den Packers verletzt sind? Weil Jetzt in einem jetzt direkten Vergleich Detroit gegen die Packers würde ich, also ich bin nicht im Gegensatz zu manch anderen, die so wetten auf Footballspiele, würde ich jetzt eher, wenn ich wetten sollte, auf die Lions setzen.
Ich nicht. Ich habe oft genug gehofft, dass die Lions gewinnen und solange sie nicht dann anfangen, wirklich Green Bay dann mal wirklich erfolgreich die Stirn zu bieten, vielleicht auch sogar ein bisschen dauerhafter. Ja, also ich würde erwarten, dass sie wirklich beide Spiele gegen die Packers dieses Jahr zumindest competitive gestalten und dann würde ich sagen, okay, gut, Lions, ihr habt mich überzeugt, ich mochte euch vorher schon gerne, jetzt mag ich euch noch mehr. Aber also vorher würde ich dann doch immer noch Green Bay vorsetzen.
Sie waren vorher ein mirakulöses Hail Mary-Spielzug vom Sieg entfernt, ne?
Ja, gut, aber das ist auch immer so, man, ja. Du hast ja nicht Unrecht, aber die Lions sind halt einfach so ein Team, das ist ein Team, das besiegt sich immer wieder selber.
Nee, das sind die Chargers.
Halt, ja, genauso wie die Chargers, ja. So kann man das sagen. Es gibt halt einfach Teams, die spielen 59 Minuten lang gut und, oder vielleicht 55 Minuten lang gut und dann schießen sie sich 5 Minuten lang nicht nur in den Fuß, sondern auch ins Bein, in den Arm und knapp am Kopf vorbei. Und so ein Team sind die Lions halt einfach. Das hat mich oft genug schon frustriert und im Moment sage ich, okay, überzeug mich eines Gegenteils, dann ist gut.
Okay, schönes Schlusswort. Danke.
Ja, schönes Schlusswort. Wir sind doch schon fast wieder bei einer Stunde angekommen. Ja, genau. Wir bedanken uns wie immer bei euch herzlich fürs Zuhören. Das macht echt viel Spaß. Ich freue mich immer wieder drauf. Ich bedanke mich bei dir, Felix, dafür, dass du wieder so kompetent mir zur Seite gestanden hast.
Gerne, immer wieder gerne. Es hat mir heute auch sehr viel Spaß gemacht. War interessant. Ich bin immer noch Goosebumps von dem letzten Wochenende. Es war wirklich, ich weiß gar nicht, ich habe mir noch nie, glaube ich, oder selten so viele Spiele nach dem Wochenende selber angeguckt wie an diesem Wochenende, weil ich einfach jedes sehen wollte, weil alle so spannend waren und schön, dass wir darüber reden konnten.
Definitiv, auch ein schönes Schlusswort. Deswegen lasse ich es jetzt weiter dabei und wünsche euch allen noch eine schöne Woche. Bis dahin.
Bis dann, ciao.